Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Eine Rakete mit zwei Mann an Bord startet von Baikonur. Die ersten Booster zünden, die zweiten nicht. Die Männer müssen notlanden, die schaffen es auch, unversehrt. Es ist der absolute Wahnsinn, was da passiert ist, sagt Astrophysiker Michael Büker.
Das für mich alarmierendste Zeichen, wo ich auch immer noch eine Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke, ist, dass man einen kurzen Augenblick in der Kapsel gesehen hat, wie der Astronaut und der Kosmonaut zur Seite gerissen werden.
Aus so einem Unglück rauszukommen, das ist wirklich spektakulär. Wieso? Das hört ihr in dieser Podcast-Folge des Updates. Außerdem Thema bei uns, die Griechen. Verbieten besonders schweren Menschen das Eselreiten. Die Esel würden zu sehr unter dem Gewicht der Menschen leiden.
Zum einen gehört sowas zum Teil leider zur Shoppinglist, die man so im Urlaub abarbeitet. Zum anderen handelt es sich sicher häufig auch um tierliebe Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass sie den Tieren damit überhaupt keinen Gefallen tun, wenn sie so etwas buchen.
Außerdem hört ihr hier bei uns von der Debatte heute im Bundestag zur Geschlechterneutralität. Der Auftrag an die Politik lautet ja, kriegt das irgendwie hin mit dem dritten Geschlecht in der Geburtsurkunde? Was sind da die Vorschläge? Was ist die Kritik? Und kann man das nicht einfach vielleicht direkt weglassen in der Geburtsurkunde, dass da gar kein Geschlecht mehr drin steht? Der Podcast des Updates vom 11. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Auch heute am Donnerstag ist das Unwetter im Nordosten Mallorcas weiter Thema, denn die Zahl der Opfer steigt. 12 Tote werden mittlerweile gemeldet. Bei einem der Toten ist heute rausgekommen, dass er aus Deutschland kommt. Bei ihm war bisher die Identität noch nicht klar. Unser Korrespondent Oliver Neuroth in Spanien. Also heute kam dann auch die traurige Nachricht, dass Todesopfer 11 und 12 gefunden worden sind. Sind das die beiden vermissten Deutschen?
Ja, das hat die Polizei inzwischen bestätigt. Die beiden wurden identifiziert. Es ist also ein Mann, eine Frau, beide über 60 Jahre alt. Und es sind die beiden vermissten Deutschen. Ein Paar, das gelebt hat auf Mallorca. Sie waren also Residenten, nicht Urlauber, sondern hatten einen Wohnsitz gemeldet auf Mallorca, haben dort gelebt das ganze Jahr oder zumindest einige Monate im Jahr. Sie waren am Abend des Unwetters mit ihrem Auto unterwegs. Offenbar wurden sie von den Wassermassen überrascht. Man fand heute Morgen das Auto mit geöffneten Türen. Die beiden konnten also anscheinend aus dem Wagen flüchten. Und im Auto lagen auch die Handys der beiden und Dokumente.
Okay, wo hat man die beiden dann gefunden?
In einem Waldgebiet, ganz in der Nähe des Autos, das ist in der Nähe der Ortschaft Arta, also auch im Osten der Insel. Und da waren die Rettungskräfte ja in einem Waldgebiet unterwegs, in einem sehr schwer zugänglichen. Und da, ja, so makaber es klingt, zwischen Ästen, zwischen Gestrüpp haben sie die beiden Leichen gefunden.
Wie ist denn die Lage sonst momentan im Nordosten Mallorcas? Wie laufen die Aufräumarbeiten?
Ja, sie laufen sehr schleppend voran. Heute war ein Tag, der recht sonnig war. Man konnte also leider dann wieder sehen, was das Unwetter alles angerichtet hat. Und in den Dörfern, die besonders hart getroffen wurden, liegt weiterhin vor allem Dreck und Schmutz in den Straßen, Schlamm, Matsch. Also alles das, was diese Wassermassen mittransportiert haben in die Orte. Und das ist große Putzen, das große Aufräumen angesagt. In den Straßen, aber auch in den Häusern. Denn das Wasser ist ja durch die Fenster, durch die Türen in die Häuser geschwappt, also auch der Dreck. Viele haben ihre Möbel nach draußen gestellt, vor die Tür. Möbel, die nicht mehr zu gebrauchen sind, weil sie einfach völlig verdreckt sind, weil sie wahrscheinlich stinken, weil sie ja von dem Schmutz, von dem Dreck einfach überflutet worden sind. Und viele sagen auch, wir stehen jetzt vor dem Nichts, viele Bewohner dieser Dörfer. Sie haben also ihr ganzes Mobiliar verloren. Teilweise auch die Küchengeräte sind kaputt. Also eine ganz dramatische Situation für die Menschen dort.
Wie ist denn der Zusammenhalt? Wir lesen immer wieder was auch von Prominenten, die sich beteiligen, zum Beispiel Tennisspieler Rafael Nadal.
Genau, Rafa Nadal wohnt in Manacor im Nachbarort, also etwa 10 Kilometer entfernt. Ihn hat das Ganze offenbar sehr gerührt, was in der Nachbarschaft passiert. Er kam gestern dorthin und hat mit angepackt, mit Schippen, mit Besen versucht, eben die Straßen zu reinigen, die Garagen, die Häuser mit zu reinigen. Aber grundsätzlich sind es noch viele andere freiwillige Helfer. Mehrere hundert haben sich bei den Behörden gemeldet, Bewohner der Nachbarortschaften, und gesagt, wir wollen helfen, wir wollen mit anpacken. Also die Solidarität, die ist wirklich sehr, sehr groß. Gerade auf Mallorca, sogar so groß, dass die Behörden sagen, Leute, wir haben inzwischen genug freiwillige Helfer, bitte nicht noch mehr melden, denn wir können es gar nicht alles koordinieren.
Oliver Neuroth in Spanien mit dem Update zum Unwetter auf Mallorca.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, seid ihr alle da? Nein. Namentliche Abstimmungen. Das sind die im Bundestag, bei denen die Abgeordneten in Berlin im Reichstag persönlich dabei sein müssen und mit ihrem Namen dann abstimmen zu solchen wichtigen Themen wie Familiennachzug, Haushaltsgesetz oder Bundeswehreinsätze. Allerdings kommen die Leute oft nicht. Das ARD-Magazin Kontraste hat sich diese Abstimmungen näher angeschaut und dabei entdeckt, wer alles wie oft nicht dabei gewesen ist im Bundestag bei diesen namentlichen Abstimmungen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz. Wer schwänzt denn da so am häufigsten?
Also laut diesen Recherchen von Kontraste waren das vor allem Abgeordnete von der Linkspartei und von der AfD. Mhm. Die Linke, die hat demnach durchschnittlich mit 13,8% gefehlt und die AfD liegt so dahinter mit 9,2%. Die anderen Fraktionen, die liegen so zwischen 6 und 7,4%. Das ist auch laut einem Statistiker so das normale Maß. Nach den Recherchen von Kontraste gibt es auch wirklich einzelne Personen, die durch besonders häufiges Fehlen aufgefallen sind. Da nennt Kontraste einmal Gregor Gysi von den Linken und Sigmar Gabriel von der SPD.
Wieso fehlen denn Abgeordnete überhaupt bei diesen namentlichen Abstimmungen? Weil das sind ja schon sehr wichtige Abstimmungen.
Ja, genau. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Teilweise kommt es einfach zu Terminkollisionen. Das hat mir auch Stefan Marschall erzählt. Der ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Es ist eigentlich gewünscht, dass man bei den namentlichen Abstimmungen anwesend ist im Bundestag. Aber es gibt immer wieder Situationen, in denen Abgeordnete verhindert sind, weil sie beispielsweise entweder in Berlin selbst oder auch im Wahlkreis oder andernorts Termine haben, die sie wahrnehmen müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Parlamentarier.
Ein anderer Grund sind aber auch Nebentätigkeiten. Also Abgeordnete, die einen anderen Job haben, Vorträge halten, Lehraufträge an Unis haben oder ähnliches.
Ja. Und was passiert dann, wenn Abgeordnete nicht an diesen namentlichen Sitzungen teilnehmen?
Dann müssen die eine Strafe zahlen. Und zwar pro namentliche Abstimmung, die sie verpassen, werden 100 Euro von der monatlichen Kostenpauschale, die sie bekommen, abgezogen. Ich habe mir das mal im Vergleich angeschaut, wie das zum Beispiel im Europäischen Parlament aussieht. Da ist es ein bisschen anders geregelt. Und zwar gibt es da ein Tagegeld von ungefähr etwas mehr als 300 Euro. Und wenn die Abgeordneten an mehr als der Hälfte der namentlichen Abstimmungen fehlen, dann wird ihnen dieses Tagegeld gekürzt, zwar um die Hälfte, also rund 150 Euro.
Wem schadet das denn, wenn die Abgeordneten wegbleiben?
Also erstmal schadet es ja der jeweiligen Fraktion, weil dann natürlich einfach Stimmen fehlen. Das kann ja schon mal ein Abstimmungsergebnis auch beeinflussen, wenn man dadurch dann vielleicht keine Mehrheit mehr hat. Stefan Marschall von der Uni Düsseldorf hat aber auch noch einen zweiten Punkt angesprochen.
Zum anderen ist es natürlich schon so, dass durch diese namentlichen Abstimmungen auch Transparenz hergestellt wird. Die Bürgerinnen und Bürger sehen dann doch ganz genau, wie ihre Abgeordneten abgestimmt haben. Und das könnte sie ja durchaus auch bei der nächsten Wahl dazu verleiten, für einen Abgeordneten zu stimmen oder gegen ihn zu stimmen, für eine Partei zu stimmen oder gegen eine Partei zu stimmen. Also das hat schon was zu tun mit parlamentarischer Transparenz, die auch wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie sehen, wo ihre Abgeordneten stehen. Dafür sind die namentlichen Abstimmungen natürlich sehr wichtig.
Ist das denn eigentlich ein neues Phänomen, dass Abgeordnete bei diesen namentlichen Abstimmungen wegbleiben?
Nee, da gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder Berichte, dass Abgeordnete teilweise bei den Abstimmungen fehlen. Und das hat auch Stefan Marschall beobachtet.
Das ist übrigens auch schon immer ein Thema gewesen im Deutschen Bundestag. Auch bereits in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es immer wieder die Diskussion darüber, wie man die Präsenz der Abgeordneten erhöhen kann und wie man vielleicht den Terminkalender so darstellt und so ändert, dass keine wichtigen Sitzungen parallel zu den Plenarsitzungen sind. All das ist schon früher diskutiert worden und auch kritisiert worden. Insofern ist es keine wirklich neue Entwicklung.
Grundsätzlich muss man nochmal sagen, im Bundestag gilt ja die sogenannte freie Mandatsausübung. Das heißt also, die Abgeordneten sind nicht an bestimmte Aufträge oder Weisungen gebunden, sondern die unterstehen ihrem Gewissen. Aber grundsätzlich gilt schon eine Anwesenheitspflicht in diesen Sitzungswochen in Berlin. Und wer da dann unentschuldigt fehlt, der muss eine Strafe von 200 Euro zahlen.
Das ARD-Magazin Kontraste hat Fehlzeiten von Abgeordneten im Bundestag bei Abstimmungen untersucht. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz mit den Ergebnissen hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich kann man die Sojus-Rakete zu den sehr, sehr sicheren Verkehrsmitteln zählen. Hunderte Starts ins Weltall über die letzten Jahrzehnte, nur ganz, ganz wenige Störungen. Der Astronaut und der Kosmonaut, die da heute Morgen auf dem Weg zur ISS in der Kapsel saßen, sind quasi ganz routiniert nach oben geschossen worden. Allerdings bei der Zündung des zweiten Boosters, wenn ich das richtig verstanden habe, ist was schiefgelaufen. Die Kapsel musste notlanden. Die beiden haben unversehrt überlebt. Über die Fehlfunktion und die Notlandung wollen wir heute Abend mehr wissen und sprechen mit dem Astrophysiker Michael Büker. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Michael, was passiert denn, fangen wir erstmal da an, bei einem ganz gewöhnlichen Start?
Ja, genau. Also eine Rakete startet und sie muss, während sie ins All fliegt, immer leere Tanks abwerfen. Und das nennt man dann Staging, also verschiedene Stufen. Das bedeutet, dass zunächst mehrere Triebwerke gleichzeitig feuern und ein Teil von denen wird dann, wenn ihre Tanks ausgebrannt sind, abgeworfen. Und dann starten neue, kleinere Triebwerke, sodass von einer großen Rakete, die am Boden startet, oben nur ein relativ kleines Raumschiff übrig bleibt. Und bei einem dieser Übergänge, bei diesem Staging, wo also eine Stufe abgeworfen und die nächste gezündet werden sollte, ist heute was schiefgegangen.
Und was ist diesmal anders gelaufen?
Es ist noch nicht ganz klar, was passiert ist, aber es ist wohl vor oder während der Zündung der zweiten Stufe etwas schwer schiefgegangen. Und ich habe mir im Nachhinein zusammen mit vielen anderen Journalisten auch die Videoaufzeichnung, die live gesendet wurde, nochmal sehr genau angeschaut. Man sieht eine Art Verpuffung von Treibstoff, der möglicherweise unkontrolliert freigesetzt wurde. Und das für mich alarmierendste Zeichen, wo ich auch immer noch eine Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke, ist, dass man einen kurzen Augenblick in der Kapsel gesehen hat, wie der Astronaut und der Kosmonaut zur Seite gerissen werden. Man sieht, dass die Arme beiseite fliegen, kurz bevor das Video abreißt, und das passiert in der Raumfahrt einfach nie. Und das ist in diesem Fall passiert, weil ein Rettungssystem aktiviert wurde, das die Kapsel mit den Astronauten drin von der fehlfunktionierenden Rakete weg zur Seite reißt, und das ist extrem selten.
Okay, auch ich habe mir das Video angeschaut und als Laie erkenne ich da natürlich nicht so viel. Die beiden Insassen werden an dieser einen Stelle durchgeschüttelt, ja, aber werden die nicht sonst auch durchgeschüttelt? Erste Frage. Und zweitens, dann schießen so glühende Teile von der Rakete weg. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Das hätte ich jetzt als Ablösung des zweiten Boosters interpretieren können.
Genau.
Und auch die US-amerikanische Kommentatorin, die bleibt da ganz ruhig und reagiert nicht drauf. Woran merken Profis wie du, ups, da läuft gerade was richtig schief?
Also im allerersten Moment hätte ich es vielleicht auch nicht so gesehen, aber im Nachhinein sind die Zeichen dann klar, wenn man sich das nochmal anschaut. Im ersten Moment ist man natürlich überrascht. Da war zum einen die Tatsache, dass es während des Staging eine kurze Weightlessness gab, also dass da Schwerelosigkeit eingetreten ist. Das sieht man in der Kapsel anhand eines kleinen Plüschtiers, das immer von dem Control Panel runtergehangen wird. Und das ist plötzlich frei geschwebt, anstatt gerade nach unten zu hängen. Das ist ungewöhnlich. Dann gab es die Bewegung der Arme zur Seite. Und dann hast du auf diese Booster angesprochen, die zur Seite weggehen. Normalerweise bilden die so ein viereckiges, symmetrisches Muster. Nach dem Konstrukteur der Rakete wird das Koroljow-Kreuz genannt. Und dieses Koroljow-Kreuz ist eigentlich eine gleichmäßige Sache. Die fallen zur Seite weg. Und diesmal waren fünf tatsächliche Raketentriebwerke zu sehen, weil der Rettungsturm mit seinem eigenen Triebwerk noch dazu kam. Und dann sind die Booster auch irgendwie ganz seltsam unregelmäßig beiseite getaumelt, richtig. Und also beim zweiten, dritten, vierten und fünften Mal anschauen, ist mir da richtig das Herz gerast, weil das sah absolut nicht normal aus.
So, und der Astronaut und der Kosmonaut sind dann in dieser Kapsel notgelandet. Du sagst, das klingt viel zu harmlos. Notlandung ist es eigentlich.
Ja, in der Tat. Man hat es von einem Flugzeug so im Kopf, eine Notlandung ist. Da muss man zwar schnell reagieren und hat irgendwelche Schwierigkeiten, aber man hat das noch so ein bisschen unter Kontrolle. Bei der Soyuz-Kapsel muss man davon reden, dass sie im Prinzip aus 50, 60 Kilometern Höhe einfach runtergefallen ist und im richtigen Moment die Fallschirme gezündet haben, wie sie es sollen. Das hat funktioniert, das ist auch so gedacht. Es geht eben darum, mit diesem Rettungssystem von der fehlfunktionierenden Rakete die Kapsel mit den Astronauten drin zur Seite wegzureißen, und dann fällt sie einfach nur noch runter, ist zum Glück in einem Gebiet gelandet, in dem russische Rettungskräfte in der Nähe waren. Die konnten die beiden dann aus ihrer Kapsel poolen und die waren wohl auf.
Es hieß da irgendwie noch, der Winkel, in dem sie dann nach unten gestürzt sind, war nicht so günstig.
Der ist steiler gewesen, als es normalerweise ist, und das bedingt, dass sie härter auf die Luftschichten der Erdatmosphäre treffen und dadurch eine stärkere Beschleunigung in ihrem Rücken spüren. Das heißt, die waren quasi sehr schwer, und das war also, ein Rückenarzt würde sagen, das machen Sie bitte dieses Jahr nicht nochmal.
Die Soyuz-Kapsel sollte sich ja eigentlich auf dem Weg zur ISS machen. Jetzt diese schwere Panne, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die bemannte Raumfahrt? Was glaubst du?
Ja, das wird schwerwiegende Auswirkungen haben. Zurzeit sind Astro Alex, eine amerikanische Astronautin und ein russischer Kosmonaut oben auf der ISS. Die könnten auch jederzeit sicher zur Erde zurückkehren in der Soyuz-Kapsel, die dort angedockt ist. Das ist übrigens die ein Loch hatte. Aber das ist jetzt geflickt. Die Frage ist allerdings, wie schickt man Crew nach? Denn es gibt auf Seiten der Amerikaner zurzeit kein Raumschiff und keine Rakete, die dafür getestet und freigegeben ist, Menschen ins All zu bringen. Auf der russischen Seite ist gerade die Zulassung flöten gegangen. Und damit könnte man zurzeit niemanden hochbringen. Und wenn Alexander Gerst und seine beiden Kollegen Mitte Dezember zur Erde kommen sollten, wie das bisher geplant war, dann muss man sehen, ob die internationale Raumstation nicht unbesetzt bleiben könnte. Und das wäre ein großes Problem.
Nach dem missglückten Raketenstart einer Sojus-Rakete waren das ganz viele Infos von Astrophysiker Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ralf Günther ist mein Name. Ich bin männlich. So bin ich beim deutschen Staat als Bürger registriert. So steht es in meiner Geburtsurkunde. Das ist relativ einfach. Ich fühle mich auch so, also habe ich quasi Glück gehabt. Lange Zeiten gab es da nur zwei Wahlmöglichkeiten, nämlich männlich oder eben weiblich. Dass es aber auch Menschen gibt, deren Geschlechtsidentität dazwischen liegt oder komplizierter ist, das wurde ignoriert. Seit 2013 kann man das Geschlecht in der Geburtsurkunde immerhin freilassen, also da einfach gar nichts eintragen, wenn ein Kind intersexuell geboren wird. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das reicht nicht. Wir brauchen eine dritte Option beim Geschlecht. Und wie die genau aussehen und geregelt werden soll, darüber wird gerade im Bundestag diskutiert. Da reden wir mit unserer Hauptstadtstudio-Korrespondentin Katharina Hamberger. Katharina, also geplant ist ja, dass diese dritte Geschlechtsoption divers heißen soll. Was steht noch im Gesetzesentwurf?
Naja, zum einen, dass diese Option, dass man das Geschlecht ganz weglassen kann, für intergeschlechtliche Kinder auch weiter bestehen bleibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass jemand, der das eben haben möchte, beziehungsweise intergeschlechtlich ist, auch ein Attest vorlegen muss. Also bei Kindern, die auf die Welt kommen, wird das sowieso der Fall sein, aber dass eben auch ein erwachsener intergeschlechtlicher Mensch, der bislang irgendwo bei männlich oder weiblich eingeordnet worden ist und jetzt sagt, ich möchte divers sein, trotzdem noch mit einem Attest zum Standesamt gehen muss und sagen muss, hier, hey, ich bin nachgewiesen intergeschlechtlich.
Okay, das heißt, das wäre dann der Ablauf. Ich gehe zum Arzt, lass mir das bestätigen und genau das sorgt ja momentan noch für Kritik, oder?
Ja, genau. Das ist was, was vor allem bei den Oppositionsparteien für Kritik sorgt und auch bei den Betroffenen selbst, weil man eben sagt, das ist wieder so eine Stigmatisierung, dass man eben jetzt einen Attest vorlegen muss. Viele von den Leuten, die betroffen sind, haben ja auch oft lange Zeit beim Arzt schon hinter sich, oft auch Prozeduren, die sie selber irgendwie als demütigend empfunden haben und sagen, jetzt muss ich mir wieder so einen Attest besorgen, um irgendwie einen Geschlechtseintrag zu bekommen, den ich haben möchte, um irgendwie stattzufinden in dieser Gesellschaft, ja, wo es Mann und Frau gibt, aber wo es eben nichts dazwischen gibt. Und das stört eben viele und deswegen sagen viele, dieses Attest muss weg. Das sagen auch Grüne und FDP zum Beispiel, auch die Linken. Und sogar bei der Union gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, da kann man auch nochmal drüber reden, ist jetzt vielleicht in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Aber ich habe zum Beispiel mit einem CDU-Mann geredet, der hat gesagt, man könnte sich ja mal nach Skandinavien gucken, da ist das Attest los möglich, da muss man dann halt einen Antrag stellen, sich nochmal beraten lassen und dann nach 6 Monaten den zweiten endgültigen Antrag stellen, damit man sich auch das überlegt hat, dass man das Geschlecht ändern möchte.
Hm. Wie ist denn das eigentlich? Kann man das dann auch im Nachhinein nochmal ändern? Also ich stelle mir vor, da kommt ein Baby auf die Welt, wird als divers eingetragen, aber dann später im Laufe des Lebens, vielleicht fühlt sich der Mensch dann doch eher als Mann. Kann man das dann noch ändern?
Das sollte eigentlich, ja, sollte möglich sein. Also der Gesetzentwurf sagt, dass bei Kindern, wenn das eingetragen wird, die dann immer noch die Möglichkeit haben sollen, es entsprechend eben zu ändern, je nach ihrer Geschlechtsidentität. Interessant ist eben, wenn sie divers haben wollen, müssen sie einen Attest vorlegen. Wenn sie dann männlich oder weiblich werden wollen, müssen sie das wohl nicht. Also genau, kann aber noch geändert werden.
Wie kommt denn der Gesetzentwurf sonst so bei den Menschen an, die es auch wirklich betrifft?
Naja, also bei grundsätzlich erstmal an sich gut, aber viele sehen das eben als Minimallösung. Zum einen, ja, der Eintrag divers findet man jetzt nicht doof, aber man hätte sich da vielleicht auch weitergehendes vorstellen können. Also zum Beispiel hat einer gesagt von der Kampagne Dritte Option, das sind diejenigen, die die Klage angestoßen haben, man könnte doch sagen Inter-Doppelpunkt und dann kann jeder selber eintragen, was er ist. Also zum Beispiel, ist er divers oder ist jemand vielleicht nicht binär oder asexuell? Wie sieht sich eine Person? Das Zweite ist, dass es ja nur einen kleinen Teil der Betroffenen mit einschließt, nämlich die Intergeschlechtlichen, also bei denen wirklich tatsächlich medizinisch, körperlich nachweisbar ist, dass sie weder noch sind. Wen es nicht mit einschließt, das sind die transsexuellen, transgeschlechtlichen Personen. Die müssen nach wie vor über dieses transsexuellen Gesetz gehen, wenn sie Geschlecht oder Vornamen ändern wollen. Und das empfinden viele eben als so demütigend. Da braucht man eben lange Gutachten und so weiter und so fort. Das heißt, Viele sagen eigentlich, der Gesetzgeber hätte weitergehen müssen, alle mit einschließen sollen, jedem diese Möglichkeit geben sollen und vielleicht auch das Transsexuellengesetz, das sowieso vom Bundesverfassungsgericht mehrfach kritisiert worden ist, auch ändern sollen.
Du hast es ja gerade angesprochen. Wenn man darauf besteht, dass weiterhin das Geschlecht angegeben wird, warum lässt man diese Zeile in der Geburtsurkunde nicht einfach komplett weg?
Ja, das könnte man. Da stellt das Bundesverfassungsgericht frei, sagt, das ist keine Notwendigkeit mehr. Das deutsche Recht sagt auch nicht zwingend, dass es das braucht. Wir haben ja noch nicht mal mehr die Wehrpflicht, die die Unterscheidung irgendwie gebraucht hätte. Es gibt im Ausland das ein oder andere Land, damit könnte es man vielleicht begründen, dass man sagt, man braucht einen Geschlechtseintrag. Aber ich glaube, das Eigentliche ist wohl, dass wir einfach gesellschaftlich in der Debatte noch nicht ganz so weit sind. Also das würde wahrscheinlich von denjenigen, die das auch irgendwie als Genderwahn ansehen, einen entsprechenden Shitstorm auslösen. Und viele empfänden das vielleicht auch, also müssen ja noch nicht mal diejenigen sein, sondern viele empfänden das vielleicht auch als komisch, wenn es das gar nicht mehr gäbe und es einfach nur noch so ein Spektrum zwischen männlich und weiblich gibt.
Katharina Hamberger im Berliner Hauptstadtstudio. Da ganz in der Nähe im Bundestag wird zum Thema Geschlechteridentität diskutiert. Welche Vorschläge, welche Kritik es gibt, habt ihr hier bei uns gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Eselreiten für schwere Leute. Ja, also stellt euch vor, ein dicker, weißer, schwitzender Touri in Shorts und Tanktop auf einem kleinen, grauen, süßen Esel. So ein Esel kann ja einiges an Gewicht tragen, aber übergewichtige Touristen, die 120 Kilo auf die Waage bringen, die sind dann irgendwann auch für so einen starken Esel zu viel. Und auf der griechischen Insel Santorini befördern Esel und Maultiere ja jeden Tag Touristen aus aller Welt einen Berg hoch unter ziemlich üblen Bedingungen. Es ist ja auch zum Teil sehr heiß. Tierschutzorganisationen kritisieren das schon lange und haben mit Erfolg protestiert. Die griechische Regierung hat jetzt entschieden, wer mehr als 100 Kilo wiegt, darf nicht mehr auf den Rücken eines Esels. 100 Kilo finde ich aber ehrlich gesagt auch schon ganz schön viel. Johannes Döbbelt hat für uns recherchiert, warum Touristen im Urlaub eigentlich so gerne auf Tieren reiten und welche Tiere besonders darunter leiden.
Auf den ersten Blick machen sie noch einen ganz guten Eindruck, die Esel auf Santorini, trotz ihrer schweren Last. Sie tragen jeden Tag zig Touristen vom Hafen zur Stadt Phira, hoch über viele Stufen und gerade in der Hauptsaison in großer Hitze. Als ich mir aber die Fotos anschaue, die Tierschützer gemacht haben, dann ist offensichtlich, dass die Tiere leiden. Manche haben offene Wunden am Bauch, am Rücken oder am Maul, also meist da, wo das Reitgeschirr sitzt und offenbar hin und her scheuert. Für meine Recherche rufe ich eine Frau an, die sich schon lange für die Esel und Maultiere auf Santorini einsetzt.
Hello, this is Johannes von Deutschlandfunk.
Hello, Johannes. Hi.
Sie heißt June Newby und ihre Organisation Help the Santorini Donkeys. June Newby sagt, kein Tourist sollte sich von einem Esel irgendwo hin oder hochschleppen lassen. Aber die übergewichtigen Touristen sind auf Santorini ein besonderes Problem.
People tend to get on the donkeys and a lot of these American and Canadian tourists are very overweight and they don't apply any weight restrictions.
June Newby und andere Tierschützer haben außerdem beobachtet, dass viele der Eseltreiber ihre Tiere schlecht behandeln, um sie gefügig zu machen. Sie kriegen zum Beispiel nur wenig Fressen und Wasser.
They don't allow them to drink when they need water because it makes them a bit lively. They like to keep them suppressed so they don't kick off. And they don't have the shade that's necessary for these animals in the full heat of the season when it's like 40 degrees. And they work hard, long hours.
Es ist doch irgendwie seltsam. Auch wenn die wenigsten von uns regelmäßig galoppierend auf einem Pferd sitzen, scheinen wir im Urlaub plötzlich zu ambitionierten Reitern zu werden. Auf Eseln in Griechenland, auf Elefanten in Thailand oder an der Rückenflosse eines Delfins in Florida.
Zum einen gehört sowas zum Teil leider zur Shoppinglist, die man so im Urlaub abarbeitet.
Daniela Freier, Biologin bei der Tier- und Naturschutzorganisation Pro Wildlife.
Zum anderen handelt es sich sicher häufig auch um tierliebe Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass sie den Tieren damit überhaupt keinen Gefallen tun, wenn sie so etwas buchen.
Auf der To-Do-Liste vieler Asien-Urlauber steht das Elefantenreiten ganz oben. In Thailand oder Sri Lanka kann man an jeder Ecke einen Elephant Ride buchen. Oder er ist schon im Komplettpaket des Reiseveranstalters mit dabei. Einige der Tiere sind zwar ehemalige Arbeitselefanten, die jetzt eben Touristen durch die Gegend tragen. Das Ganze ist trotzdem ein großes Problem, sagt Daniela Freier.
Weil tatsächlich die meisten Tiere aus freier Wildbahn stammen und auch heute immer noch Tiere aus freier Natur gefangen werden, um sie eben im Tourismus für Elefanten reiten, aber auch zum Beispiel Angebote zum Baden mit Elefanten, Füttern, Streicheln, Spaziergänge einsetzen zu können.
Hinzu kommt, ähnlich wie bei den Eseln, dass die Elefanten bewusst schlecht gehalten werden, damit sich die eigentlich ja wilden Tiere nicht wehren.
Es ist wirklich eine riesige Tierquälerei, weil Elefanten mit großer Gewalt und Grausamkeit gefügig gemacht werden. Das heißt, sie werden schon meistens als Jungtiere eben gefangen, dann angebunden und wirklich mit Schlägen, mit Wasserentzug und Fütterentzug gefügig gemacht, bis sie sich dem Willen des Menschen unterwerfen.
In Thailand und anderen Ländern in Südostasien gibt es zwar auch Elefantencamps oder Auffangstationen, die ihre Tiere gut behandeln, doch die sind gar nicht so einfach auszumachen. Manche geben sich zum Beispiel als Elefantenwaisenhaus aus, obwohl sie gar keines sind. Ein Zeichen für eine gute Station laut Pro Wildlife: Touristen können die Elefanten dort nur beobachten. Es gibt keinen direkten Kontakt zwischen Mensch und Tier.
Sie können die Tiere dort nicht streicheln und füttern, sondern sie werden wirklich artgerecht gehalten und auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.
Für die Esel auf Santorini und anderswo in Griechenland gibt es jetzt Hilfe. Das neue Gesetz besagt, die Touristen, die auf einem Esel reiten wollen, dürfen nur noch maximal 100 Kilo wiegen. Und die Eseltreiber müssen ihren Tieren ausreichend Wasser und Futter geben. Für die britische Tierschützerin June Newby ist das immerhin ein Anfang. Auch wenn sie den Touristen, die auf Santorini den Berg hoch wollen, eigentlich was anderes empfiehlt.
Don't ride the donkeys, walk. Use your legs, do not ride the donkeys, especially if you're overweight.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.